Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Volker, heute habe ich in der Zeitung einen Artikel über unseren heutigen Gast gelesen. Und da steht, ein versteckter Eichsfelder Champion. Da haben sie schön für die Eichsfelder schön geschrieben, aber für die, die unseren Gast kennen und mit ihm zusammenarbeiten, für die ist er schon lange kein Hidden Champion mehr, sondern eine ganz große Nummer im Bereich künstlicher Intelligenz. Herzlich willkommen, Alexander Bodo.
Ach, danke für die Einladung.
Alexander, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben ja gesehen, dass du am 20. und 25. Februar zwei Zeitungsseiten in der Thüringer Allgemeinen und Thüringer Landeszeitung hattest. Also da sind wir ein bisschen neidisch drauf, Heiko,
ja,
oder?
Wir werden schon gut bedacht, ja, von der TLZ.
Ja,
und
aber wir hatten nur eine Seite. Liegt es, oder ob es nun am Zeitungsredakteur Sebastian Grimm gelegen hat oder ob es wirklich was ganz Außergewöhnliches war, warum du zwei Seiten bekommen hast, ich glaube, das werden wir heute erfahren.
Das kriegen wir heute raus. Und wir legen immer so mit unserer Einstiegsfrage los. Lieber Alexander, wann und wo und wie ging's mit dem kleinen Alex los? Erzähl mal.
Der kleine Alex wurde geboren am 29. November 87 in Leinefelde, ist in Leinefelde aufgewachsen, hat dann hier auch seine Jugendliebe gefunden, mit der er immer noch verheiratet ist und inzwischen zwei Kinder hat, die wiederum hier aufwachsen und in Vereinen regional unterwegs sind, Fußball, Ballett, also auch wieder sehr verwurzelt. Und das bringt mich gerade zum Punkt, bin auch nicht weit weg zum Studium, habe in Göttingen BWL studiert, habe dann einen kurzen Ausreißer, der dann fast 10 Jahre ging, nach Stuttgart gewagt mit meiner auch damaligen Frau schon. Und wie das so ist, als Eichsfelder ist man stark verwurzelt und kommt dann halt irgendwann zurück aus den ein oder anderen Gründen.
Bist du als Einzelkind aufgewachsen oder hast du noch Geschwister?
Ich bin aufgewachsen als Einzelkind.
Oh, wie ich. Ey, wie ich auch. Also deswegen sind wir uns gleich so sympathisch gewesen.
Deine Eltern haben sozusagen alles in dich hineingelegt.
So könnte man das ausdrücken.
So hat meine Mutter das auch immer zu mir gesagt.
Ja, wie sah so deine Jugend aus? Was hattest du da so für Interessen als kleiner Junge?
Als kleiner Junge eigentlich nur Fußball. Also da ähnelt sich mein Sohn sehr jetzt mit mir. Wenn er aufsteht, spielt er Fußball. Nachmittags hat er Training. Abends, wenn er nach Hause kommt, vom Bett gehen, spielt er Fußball. So war das bei mir, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Als Mann kann man sich schlecht zurückerinnern. Und an alle Details der Kindheit. Bei meiner Frau ist das ja irgendwie ein bisschen anders. Die kann sich an möglichst viele Details erinnern.
Also Fußball gehörte bei mir nicht dazu.
Aber Fußball hat schon so den meisten Raum in meiner Kindheit eingenommen. Ansonsten ganz klassisch Eichsfelder zur Kommunion, katholisch aufgewachsen, war auf dem Gymnasium in Leinefelde, sind dann irgendwann nach Niederorschel gezogen, da stammt dann meine Mutter gebürtig her und ganz witzig eigentlich, ich habe meine Frau mit 15 Jahren kennengelernt und wir haben festgestellt, dass meine Mutter in dem Haus ihrer Oma geboren ist, 20. Januar 1960 bei einem Wintersturm, man konnte nicht raus und meine Oma zu dem Zeitpunkt hat bei ihrer Oma gewohnt.
Okay.
Also im Eichsfeld schreibt manchmal ganz verrückte Geschichten. Ne?
Ja, also das ist wirklich, das setzt einen auch so ein bisschen positiv unter Druck. Man muss sich überall benehmen.
Ja, genau. Irgendeiner kennt einen.
Ja, genau.
Irgendeiner kennt einen. Und welcher Verein war das damals?
Ich habe in Leinefelde gespielt.
Da gab es nur einen?
Ganz klein, gab nur einen Verein, Leinefelde, ewig gespielt. Und die meisten Freunde, die ich jetzt noch habe und auch Weggefährten, kommen irgendwie aus dem Kontext Fußball und Kindheit Fußball und sind damit irgendwie verbandelt.
Ist nicht sogar auch Sebastian Grimm mit in dem Verein so ein bisschen verbandelt?
Also wenn ihr drüber sprecht, zwei Artikel in kurzer Zeit, wäre jetzt meine Antwort. Ich wollte euch einen Gefallen tun, genügend Vorarbeit machen. Aber in Realität gibt es da viele Gründe. Wir hatten den Artikel schon ewig und der hing dann bei mir und irgendwie wollte ich noch ein paar Sachen korrigieren und noch mehr da reingießen und ambitioniert, wie man ist, immer mehr. Das hat sich dann gezogen bis letzte Woche. Das kam dann einher mit der Preisverleihung, die wir dann jetzt erleben durften. Und Sebastian und ich haben so ein bisschen auch eine persönliche Beziehung, war mal mein Fußballtrainer und arbeiten jetzt auch im Fußballverein so ein bisschen zusammen.
Ja. Ja.
Du hast eben erwähnt, dass du in Göttingen BWL studiert hast.
Mhm.
Was hat dich denn dazu bewogen, BWL zu studieren? Also für mich ist das ja eines der trockensten Sachen überhaupt.
Das ist eigentlich witzig, du bist einer der wenigen, die das ansprechen. bin eigentlich sehr kreativ. Das macht auch unsere Arbeit aus und das, was wir gerade machen, da sprechen wir wahrscheinlich noch drüber, wie bunt, vielfältig und cool das eigentlich ist. Und hast schon recht, BWL ist super trocken dagegen. Also eigentlich wollte ich mal Journalist werden, habe während des Studiums auch hier bei der TA gearbeitet.
Okay.
Auch da den Herrn Grimm schon kennengelernt. Und habe da so als freiberuflicher Journalist, habe Neues Eichsfeld gefahren, von Weihnachtsmärkten bis hin zu irgendwelchen Geschäftseröffnungen oder Vogelschauen und habe darüber berichtet und fand das eigentlich ganz spannend, war eigentlich ganz gutes Geld. Musste nicht weit weg von zu Hause, ne? Konnte trotzdem in einem kreativen Beruf Geld verdienen, war auch in der Schule in Deutsch und Englisch relativ gut und wollte einfach Journalist werden. Ist daran gescheitert, dass mir alle Unis zurückgemeldet haben, du brauchst irgendwie ein Zweitfach dazu. Also irgendwie was Vernünftiges musst du dazu haben, nicht nur drüber schreiben können, sondern auch einen Fachbereich dazu. Und das hat mich dann eigentlich zur BWL geführt. Und da ich eigentlich auch gut bin mit Zahlen und auch im schulischen Bereich schon immer so im Bereich Computer sehr aktiv war und da viel privat gemacht habe neben dem Fußball, bin ich da ein bisschen, habe mich da verfangen in mathematischen Optimierungsproblemen und fand das eigentlich cool, dass man Probleme jeglicher Art eigentlich mathematisch lösen kann und da auch kreativ sein kann. Dann bin ich bei der BWL geblieben, habe da Bachelor gemacht, Master gemacht. Aber dann, wo geht's weiter? In einem trockenen Beruf? Also ich glaube, viele meiner Ex-Kommilitonen sind irgendwie in der Finanzindustrie gelandet oder produzierenden Gewerbe, entweder 9-to-5 oder 70-80-Stunden-Woche. Irgendwie beides fand ich langweilig. Und durch den persönlichen Hintergrund und die Geschichte im Fußball habe ich eigentlich gedacht, irgendwie kannst du nicht im Sport was machen mit BWL, und habe so ein bisschen geguckt. Und das war so 2010, 11, 12. Und selbst in Bayern München gab es noch keinen, der bereit war, jemanden dafür zu bezahlen, dass der mit Daten umgeht. Also ich wollte schon mit Daten im Sport arbeiten. Habe mich bei Bremen schlau gemacht und selbst da in der gesamten Organisation Buchhaltung, Personal, Controlling haben nur 7 Leute gearbeitet. Und da war ich eigentlich ein bisschen schockiert, dass so Sport, große Sportunternehmen, und wenn ich früher, ich bin Bremen-Fan, weil ich als Kind viel ran auf Sat.1 geguckt habe und da gab es Andi Herzog und viele andere große Spieler, und das fand ich richtig cool und sehr sympathisch, war Bremen-Fan und dachte, das ist eigentlich eine richtig große Firma. Und Realität war, eigentlich war es keine große Firma, also habe ich dann geschaut, wo kann ich eigentlich im Sport Fuß fassen und mit dem, was ich gelernt habe, erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und dann kam der Motorsport relativ schnell um die Ecke, weil da schon seit jeher ein Bewusstsein dafür da war, dass man mit Daten Performance generieren kann, sowohl finanziell als auch sportlich.
Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du bist einfach nach Bremen gefahren, hast da an die Tür geklopft und hast gesagt, ich bin BWL-Student oder bin fertig mit BWL. Wie kann ich euch unterstützen oder wie?
Also wir sind ja heutzutage in der Zeit von Podcasts und alles ist digital und alles ist auf LinkedIn oder Xing und es ist einfach irgendwie von zu Hause auch eigentlich Geschäft zu machen, ein Netzwerk zu gründen oder zu netzwerken, in Kontakt zu bleiben. Das war 2010, 11, 12 noch nicht so. Da musste man irgendwie jemanden kennen. Ich kannte ja da den einen oder anderen in Göttingen, der da einen Kontakt hatte und habe versucht, mich darüber schlau zu machen. Es war damals alles noch irgendwie schwerer, ne? Irgendwie für euch war es jetzt nicht einfach, aber ihr könnt einen Podcast hier von einem relativ coolen Zimmer in Heiligenstadt aus starten und was machen. Was
relativ cool.
Gut, jetzt bin ich ein paar Jahre jünger, das muss man dann immer relativieren. Ich komme ja auch viel rum und sehe viel Modernes und sehr viel Hipster von New York und in Dubai, wo das hat dann schon ein bisschen, ist anders.
Jetzt
aber
kannst du
dich
um Kopf und Kragen reden. Jetzt schaffst du es.
Was es nicht ist, es ist meistens nicht authentisch. Ne? Es ist halt immer cool und Hipster. Und das ist ja schon, sind jetzt die Blumen für euch und die Rosen, ist es sehr authentisch.
Ja,
und es macht Spaß, hier zu sitzen. Heiko hat mich auch gefragt, wie viele Podcasts hast du schon gemacht? Das ist de facto mein erster Podcast.
Ne? Yes! Aber jetzt fiel mir ein, als du erzählt hast, Werder Bremen, man sollte, also ich würde an deiner Stelle meine Mail hinschicken und sagen, ja, hättet ihr damals ja zu mir gesagt, ihr wärt nicht im Keller. Also sie ist momentan letzte Woche wieder eine Yachtreise bekommen und ja, Abstiegsplatz aktuell, ne, für Werder.
Könnte man jetzt mit Roland Kaiser sagen, warum hast du denn
Nein gesagt?
Aber jetzt schließt sich der Kreis so ein bisschen, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo Bremen ab August mein Kunde wird. Also jetzt komme ich von der anderen Seite und sage, ihr wolltet mich nicht, also jetzt müsst ihr mir Geld bezahlen, um mit mir zu arbeiten.
Ja,
ne?
Cool. Ja. Jetzt, also können wir, meine Tochter ist auch Werder-Fan und wenn ich tatsächlich in Bremen bin mit meinem Camper-Van, dann stehe ich immer auf auf dem Areal, wo damals die Gründung war. Da ist so ein Stellplatz und die wird sich freuen, dass dann nächstes Jahr bergauf geht, meine Tochter, wenn ja das Eichsfeld eingreift.
Ja, wir hatten am Samstag schön Abendbrot gegessen in München bei Caroline Hartmann und sind dort in ein Battle geraten, morgen abends dann beim Abendbrot und waren dort am Tisch, wo Bayern München Fans waren. Und haben dort wirklich Fragen gestellt, wann ist denn Bayer Leverkusen gegründet, Schalke 04, gut, das ist Köln. Ja. Und die wollten das alle gar nicht glauben, dass wir das wussten, ja. Oder dass du das wusstest.
Ja, wir haben so ein bisschen geklugscheißert und ja, ich wusste, dass zufällig Köln 1948 gegründet wurde, der erste FC Köln, und dann waren dann die Bayern-Fans waren dann, ja, schwer beeindruckt, obwohl meine fußballerischen Kenntnisse halten sich also eher ganz unten, ja.
Aber er hat es sofort verifizieren wollen und gegoogelt und es stimmte tatsächlich. Er war schockiert.
Ja. Er hat die KI gefragt.
Ja, KI. Ja, okay. Gemini.
Und
darf man das sagen?
Darf man sagen, ne?
Ja, darf man sagen.
Ist egal. Und das war ja jetzt für mich, wo ich so, hä? Er ist ein BWLer, aber du machst doch in KI. Wie kam, klar, Daten, ne? Und wie kamst du dann zur künstlichen Intelligenz?
Also genauso wie ein guter Politiker kein Politiker ist, sondern Manager, bin ich eigentlich ein guter Manager und Kommunikator. Also was mir gut gelingt, ist Probleme zu verstehen und Lösungen für Probleme zu entwickeln. Das kann alles sein. Auf der Rennstrecke ist es, wann muss ich meinen Reifen wechseln, um die Konkurrenz auszustechen. Das kann aber auch in, was ich viel betreut habe in meiner Karriere, in Entwicklungsprojekten sein im Motorsport. In welchen Teil des Autos muss ich investieren? Ist es die Aerodynamik oder ist es eher der Sitz des Fahrers oder ist es das Display des Fahrers, wo können wir die meiste Performance generieren? Also da habe ich ein ganz gutes Händchen dafür und das hilft mir jetzt in der Firma, darin Paystack hochzuziehen, nämlich zu verstehen, was brauchen eigentlich Sportorganisationen, was braucht ein Fußballteam, was braucht eine DFL, was braucht eine UEFA, was braucht Mercedes in der Formel 1, was braucht Audi in der Formel 1, die gerade neu anfangen, die haben alle verschiedene Probleme und schaffe das umzumünzen in Lösungen, die ihnen helfen und dann noch die Ressourcen dazu zu generieren, also Entwickler oder Mathematiker oder mathematische Modellentwickler, die dann das, was mir vorschwebt, auch umsetzen können.
Hm? Okay. Und mit Formel 1 ging es quasi, also in der Richtung ging es seinerzeit los. Ne?
Ja, genau. Also ich würde Norbert Haug wahrscheinlich noch was sagen. Ne? Und das war mein erster Praktikantenjob. Da war eine Stelle ausgeschrieben, Praktikantorganisation. Da ging es erstmal darum, in seinem Apparat in Stuttgart jemanden zu haben, der die ganzen Daten sortiert. Da wurden natürlich viele Daten angesammelt von sei es ganz normalen Mitarbeiter, über Motorsportprojekte, über Umsätze in der Formel 1. Vieles musste dann wieder Bericht erstattet werden an den Vorstand. Also saß ich genau dazwischen, zwischen allen, habe Vorstandsunterlagen für Dieter Zetsche damals erstellt, die dann Herr Haug vorgetragen hat. Habe ihnen geholfen, die Berichte vom Formel-1-Team zu validieren, ob das überhaupt alles Sinn macht oder ob die nicht geschönt sind. Also ganz viele Aufgaben. Im Endeffekt hat alles mit Daten zu tun gehabt im Kontext Formel 1. Das hat eigentlich relativ viel Spaß gemacht, weil man direkt oben dran war. Ne? Das, was man sonst nur im Fernsehen sieht, auf einmal bist du mittendrin und stellst fest, alle kochen eigentlich hier nur mit Wasser. Und man kann schon einen Einfluss haben, selbst als Student damals. Und da hat es quasi Formel 1-Umgebung bei Norbert Haug hat es angefangen. Ja.
Und Norbert Haug ist ja die Größe schlechthin deutschem Formel 1-Sport. Karussell. Ne? Ja. Also da interessiert mich, er strahlt ja so eine gemütliche Ruhe aus. Ist er auch so oder ist er, wenn er unter Dampf steht, ist er da anders?
Also hinter den Kulissen ist das schon alte Schule. Da ist schon Druck auf dem Kessel. Das ist genau wie glaube ich, große Fußballtrainer, die man so in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten erlebt hat, kann auch schon mal ein härterer Ton angeschlagen werden, möchte ich mal sagen. Also ihr wisst, was ich meine.
Ne? Egal, wie es hinter der Ziellinie aussah, er hat dann im Interview immer so einen ganz gemütlichen, ruhigen gegeben und da dachte ich, das ist vielleicht so ein cooler Analytiker und hinterher ja, raucht ihm vielleicht die Rübe, aber er gibt es nicht nach außen. Aber er kann auch anders.
Also was ich da gelernt habe, ist, wenn man was erreichen will, muss man alles reinpacken, was geht und wirklich alles reinstecken und egal, ob das jetzt 2 oder 3 Uhr nachts ist, also nicht diese 9-to-5-Generation, sondern wirklich alles reinhauen, was geht und wirklich am Wettbewerb teilnehmen und wirklich um den Sieg fighten. Und dann, wenn man gewinnt, das vergessen auch viele, die Siege dann auch feiern. Mhm. Also dieses Zelebrieren und Feiern von Erfolgen, Heutzutage ist man ja auch in vielen Bereichen erfolgsverwöhnt und feiert auch gar nicht mehr, aber es ist eigentlich wichtig, dass wenn man was erreicht hat und so viel reingepackt hat in ein Projekt oder ein Rennen oder eine Meisterschaft, dann auch wirklich dann die Korken mal knallen zu lassen.
Ja, man muss Erfolge organisieren und man muss sie dann halt auch feiern können.
Genau.
Ja.
Vielleicht nochmal zur Begriffserklärung. Norbert Haug ist also Chef des Rennstalls Mercedes und Herr Zetsche ist der Chef von Mercedes, ganz oben dran.
Genau, beide jetzt nicht mehr in der Funktion, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte ich den Motorsportchef Norbert Haug, der alles verantwortet hat im Motorsport für Mercedes-Benz oder Daimler AG damals. Und dann Dieter Zetsche als Vorstandsvorsitzender bei Daimler. Also wirklich ein paar hunderttausend Leute unter sich und ich als Praktikant bin dann dahin und habe auch mal Klamotten hingebracht oder habe den Herrn Zetsche abgeholt zum Rennen und hatte dann schon regen Austausch mit denen, die für viele eigentlich, die da arbeiten, unerreichbar sind. Ne?
Und da hast du unten in Baden-Württemberg auch gelebt oder gewohnt?
Hab da gelebt, erstmal sehr studentisch, auch mit einem Freund aus Göttingen, sind dann zusammen runter, haben das da ein bisschen genossen, das ist ja schon eine andere Welt. Mhm. Also Göttingen ist ein Schritt vom Eichsfeld weg und dann Stuttgart ist ja nochmal ein anderes Level, wo man viel Spaß haben kann und auch das Geld, was man verdient, ausgeben kann.
Ja, geht da schnell, einfach.
Geht dann sehr schnell.
In München ist gut gelernt.
Ja, irgendwann kam dann meine Frau dazu und meine Freundin, Verlobte zu dem Zeitpunkt, ist von einer studentischen Ausbildung zur Ärztin, hat da im Krankenhaus gearbeitet, da ihre Ausbildung weiterverfolgt, spät auch da dann als Ärztin gearbeitet und haben dann so ein bisschen uns ein Leben aufgebaut. Mhm. In Stuttgart waren dann auch inzwischen nach 2, 3 Umzügen dann irgendwann in einem Haus, haben uns häuslich auch niedergelassen, damals noch zur Miete und dann kam auch schon irgendwann das erste Kind, stand in den Startlöchern und dann war so die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht, Frau im Krankenhaus und beruflich und dann Kind unterwegs und dann konnte man schon antizipieren, okay, das ist eine sehr potenziell hohe Last auf der kleinen Familie, ne? Und dann kam irgendwann die Fragestellung auf, was machen wir? Du kommst ja hier nicht ohne Familie, vor allem aus dem Eichsfeld kommend, mit dem familiären Hintergrund aufgewachsen. Man genießt das ja hier sehr, wenn man hier sehr ländlich aufwächst. Ne? Auch Heiligenstadt-Lennefeld ist ja sehr ländlich im Vergleich. Und dann hat es uns dazu bewogen, doch nach Hause zurückzukehren. Und ich habe dann Firmengründung, war 21, der Paystack, mit einem Büro in Stuttgart.
Okay.
Das haben wir auch immer noch. Und ich bin dann gependelt, hab Büro in Stuttgart bedient, Kunden bedient, die Firma quasi gewachsen und vorangetrieben und dann ist hier unser Sohn schon groß geworden.
Mhm. Du warst dann auch in dem gesamten Gefüge dieser Reisegesellschaft Mercedes Rennstall unterwegs auf der Welt.
Ja, also ich war global unterwegs, auch wieder Last für Familie, es muss alles passen. Mhm. Ja. Teilweise bis zu 70, 80 Flüge pro Jahr. Also ich habe jetzt auch nicht viel weniger aktuell, aber in anderer Tätigkeit. Über alle Kontinente hinweg unterwegs, manchmal in einer Woche in 3 verschiedenen Zeitzonen. Also auch jetzt vor 4 Wochen hatte ich eine Keynote, also eine Rede in Abu Dhabi. Und da bin ich Montagabend hingeflogen, habe Dienstag die Rede gehalten und bin Dienstagabend dann wieder zurück nach Deutschland und dann Dienstagnachmittag von Deutschland wieder nach Orlando zur nächsten Veranstaltung. Das ist schon auch für den Körper belastend. Aber ja, um darauf zurückzukommen, ich war und bin in diesem Reisezirkus unterwegs. Und der ist auch eigentlich unerlässlich, wenn du im Sport tätig bist.
Also wie viele Leute sind denn da in diesem Zirkus so, bei Mercedes zum Beispiel?
Das ist eigentlich unvorstellbar. Bei jedem Team, nimm das Formel-1-Team Mercedes, hast du 75 bis 100 Leute, die da reisen. Aber in diesem gesamten Reisezirkus hast du Tausende. Lieferanten, Catering, das mitgezogen wird. Die ganze Fernsehproduktion reist mit. Also alle Gewerke, die mit dem Event zu tun haben, reisen eigentlich mit.
Thomas Martin ist zum Beispiel ein Koch gewesen, der bei Formel 1 irgendwann mal gekocht hat. Behauptet er jedenfalls.
Okay, ja.
Behauptet er.
Und wir sind immer stolz. Wir haben am Wochenende geschaut, unser Podcast wird in 45 Ländern gehört.
Okay.
Die hast du wahrscheinlich schon alle bereist.
Vermutlich. Also ich bin eigentlich auch nicht stolz auf meinen Fußabdruck, meinen CO2-Fußabdruck, aber irgendwie lässt es sich schlecht vermeiden. Ich habe es lange probiert, jetzt auch das Remote zu machen, viel mit Meetings, aber es macht schon einen Unterschied auch, jetzt wie mit euch hier im Raum zu sitzen und nicht den Podcast online zu machen.
Deswegen haben wir ja auch entsprechend Reisetätigkeit aufgenommen, um dann auch jeden Gast entsprechend interviewen zu können. Weißt du, hast du eine grobe Schätzung, wie viele Nächte du nicht im eigenen Bett schläfst pro Jahr?
Boah, ich hab irgendwann war es mal sehr extrem. da waren es fast 150 Nächte oder mehr. Also schon Hälfte des Jahres. Und da war der Sohn schon auf der Welt. Und das sind auch Themen, da bin ich nicht stolz drauf. Dann bist du in dem Reisezirkus, kommst nicht raus, verpasst auch den ersten Geburtstag deines eigenen Kindes. Also der Preis, der damit kommt, ist schon, das wirkt von außen super sexy und super cool, weil du kannst nach Japan reisen, nach Tokio, dann bist du in New York, dann bist du in Miami und dann bist du in Südafrika. Das wirkt super cool, es ist aber hyperstressig, weil das immer sehr kurze Zeitfenster sind. Du bist ja nicht eine Woche und kannst dich umstellen. Und der Kalender, nach dem man lebt, der richtet sich nicht nach deinem persönlichen Umfeld. Also ich musste auch, ein Freund von mir wollte gerne, dass ich sein Trauzeuge bin, das musste ich absagen. Erster Geburtstag der Sohnes war ich nicht da. Also Preis ist schon hoch für das, was man erlebt. Deshalb, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, die Realität ist schon relativ hart.
Naja, manch einer würde da sagen, es gibt ja auch genügend Schmerzensgeld dafür. Mhm. Aber was einem dann wirklich echt auch fehlt, das kann ja keiner ermessen. Ja.
Genau. Und du kannst das nicht, also du kannst den ersten Geburtstag und die Hochzeit nicht
Kommt
wiederholen.
Nie wieder.
So viel kann, wieder. Geld kannst du nicht bekommen. Ne? Aber genau. das ist eben, ja, man muss eben den Flieger zum Abheben bringen, das Unternehmen, dass es vorwärts geht. Ne?
Ja, du hast gesagt, wann war die Firmengründung nochmal?
2021.
Da bist du ja dann wirklich auch in eine Sache reingestartet, wo du vielleicht auch von vornherein gesagt hast, ob das so klappen wird. Mhm. Und ich finde es ja ganz wichtig. Ich will jetzt mal klugscheißen mit Johann Wolfgang von Goethe. Alles auf der Welt kommt auf einen gescheiten Einfall an und auf einen festen Entschluss. Also wichtig ist, ich brauche eine Idee. Und hinter dieser Idee muss ich stehen. Und ich glaube, das hast du verwirklicht.
Jetzt hast du eigentlich das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Und wir haben eben gerade schon drüber gesprochen, dass der Preis sehr hoch ist und man Sachen verpasst. Aber ich bin so ein bisschen der Überzeugung davon, dass egal bei welcher Fragestellung im Leben, du musst eine Entscheidung treffen und dann dahinter stehen. Du kannst nicht, also ich war auch schon, wie jeder oder viele wahrscheinlich, in einer Situation, wo man versucht hat, alle glücklich zu machen. Das funktioniert nicht. Ja? Das heißt, du ziehst dich in die Breite, du stretchst dich, du machst keinen glücklich und alle sind frustriert und du am Ende selber am meisten. Und das war genau so ein Thema. Also wirklich viel Erfahrung gesammelt, auch viel Frustration gehabt durch Reisen und Kind ist unterwegs, aber ich kann morgen nicht mit zum da und da zum privaten Termin, weil ich muss kurzfristig nach London fliegen. Ja? Also sehr, sehr viel gelernt und gelernt, wie es nicht geht und wie man Situationen zwischen Familie, Beruf und so weiter schlecht handelt. Weil am Ende kannst du nicht alles trennen. Das hängt alles irgendwie zusammen. Das ist dein Leben. Ne? Das ist alles, was dich ausmacht. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, mich selbstständig zu machen, 2021, hatten wir genügend Zeit durch Corona. In dem Fall für mich war es glücklich, weil ich wirklich Zeit hatte, mich mal hinzusetzen, mehr darüber Gedanken zu machen, wo ich eigentlich hin will im Leben, was jetzt so der nächste logische Schritt ist. Nochmal 10 Jahre Reisezirkus, wirklich in diesem Hamsterrad, aus dem du eigentlich nicht ausbrechen kannst. Und da hatte ich schon über 10 Jahre in dem Reisezirkus gearbeitet und bin nie auf die Idee gekommen, mal auszubrechen, weil du wirklich da drinne hängst. Also ich kenne jetzt auch sehr viele, auch viele Kunden von mir, die gestern war ich bei Hannover 96, habe mit einem Trainer gesprochen, der ist der ewig Trainer, der kommt aus diesem Rad nicht raus, weil der ständig im Wettbewerb steht und sich eigentlich nur Gedanken macht, wie er seine Mannschaft besser machen kann, welchen Spieler er fürs nächste Jahr holen kann, sich aber gar nicht mal zurücksetzt und sich Gedanken über sich macht und was er eigentlich will und reflektiert. Und dafür war es gut. Habe den Business Case geschrieben, der eigentlich widerspiegelt, was ich machen will, sehr kreativ sein, eigenes Risiko tragen, eigene Verantwortung tragen und in der Lage sein, eigene Ideen wirklich eigenständig umsetzen zu können. Wohl wissend, dass der Preis vielleicht noch höher ist, als in dem Reisezirkus Formel 1, DTM, in dem ich unterwegs war, zu sein. Und dann sprichst du das natürlich über Wochen zu Hause durch, auch mit deiner Frau. Und das ist jetzt nicht weniger stressig, aber es gibt mir mehr. Es ist jetzt nicht so, dass wenn ich nach einer 60-70 Stunden Woche am Wochenende da sitze, dass ich komplett ausgelaugt bin. Das gibt's auch schon mal, dass man fertig ist, einfach körperlich K.O. Aber wenn man das macht, was einem Spaß macht, jetzt immer sehr philosophisch unterwegs, aber du hast angefangen, wenn man das macht, was einem Spaß macht, dann gibt einem das eigentlich sehr viel Energie und dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Und an dem Punkt bin ich jetzt eigentlich angelangt, da bin ich ganz happy.
Das ist cool, ja.
Res severa in verum gaudium, so heißt es an der Orgel im Gewandhaus in Leipzig. Mhm. Also, alles, was du mit Freude machst, wird dir zum großen Ruhme gereichen.
Oh, ich merke, dein Spanisch ist wirklich besser geworden.
Also, jetzt mal wieder auf den Boden der Realität zurückzukommen. 2021, hast du gesagt, hast du eine Firma gegründet und diese Firma heißt Paystack.
Paystack.
Sag uns doch vielleicht mal, was heißt Paystack? Was bedeutet das? Und mit was beschäftigt ihr euch da überhaupt?
So, also ich habe ja im Motorsport lange gearbeitet und meine Rolle war am Ende, war ich Chefstratege für Mercedes-Benz. Das heißt, ich musste für sämtliche Fragestellungen, die am Ende das Sportliche betreffen, entweder die Entscheidungsunterlage bereitstellen oder Entscheidungen treffen. Also so war ich in dem Reisezirkus unterwegs und saß da an dem Kommandostand. Wenn man Formel 1 schaut, sieht man diese ganzen gut gekleideten Herren und Frauen inzwischen, die vor vielen Bildschirmen sitzen und dann einen Knopf drücken auf dem Funk und dem Fahrer sagen, jetzt kommst du in die Box. Das war de facto mein Job, ja, zu sagen, wann kommen wir in die Box, welche Reifen ziehen wir auf, mit den Fahrern auch ins Gebet zu gehen und wirklich das ganze Sportliche auf der Strecke, alle Entscheidungen, die zu treffen sind, auszugestalten. Darüber hinaus aber auch, wenn ein neues Projekt anstand oder sich das Reglement geändert hat, Entscheidungen zu treffen, wie ich es vorhin schon erklärt habe, wo müssen wir jetzt eigentlich Geld investieren in das Auto? Was ist der beste Bereich, um mit dem Budget, was wir haben, möglichst wettbewerbsfähig zu sein? Und das sind natürlich super viele Entscheidungen, die man treffen muss. Dafür brauchte ich ein Team, das habe ich aufgebaut. Und weil ich sehr computeraffin bin und war und mathematisch affin, Algorithmen mag, haben dann angefangen, Algorithmen zu entwickeln, um die ganzen Entscheidungsprozesse abzunehmen. Also am Ende habe ich nur noch da gesessen und habe danach entschieden, was mir meine Software ausgespuckt hat. Ich habe mir mein Leben quasi also sehr leicht gemacht und habe dann Weltmeisterschaften gewonnen mit Mercedes, ganz viele Rennen gewonnen, von 24 Stunden Nürburgring über die DTM-Meisterschaft, über die Formel-E-Meisterschaft. Wirklich alles Mögliche gewonnen mit den Lösungen, die ich da mit dem Team geschrieben habe. Und das habe ich quasi ausgegründet. Ich habe gesagt, okay, das, was ich hier gemacht habe, das habe ich jetzt gemacht für meinen Arbeitgeber, das will ich aber für alle machen. Das will ich für BMW machen, das will ich für Audi machen. Das will ich eigentlich für alle Rennteams auf der ganzen Welt machen, weil alle haben den Bedarf da dran. Alle haben das gleiche Problem, was mich wieder da zu dem Punkt zurückbringt, Probleme zu verstehen. Was hat derjenige, der Ingenieur, der Motorsportchef, welche Probleme hat er in seinem täglichen Job und wie kann ich ihm helfen, dabei seine Probleme zu lösen? Und das Kernproblem, das wir heutzutage bearbeiten, ist, dass es Unmengen an Daten im Sport gibt. Und da kannst du Motorsport nehmen, wo das Auto zigtausend von Daten, Terabytes ausspuckt. Da kannst du den Fußball nehmen, wo wir vor allem Video haben und die Positionsdaten von den Spielern oder auch Werte wie XG ist sehr, sehr populär oder Torraumszenen, Torabschlüsse und so weiter. Kannst du aber auch den Radsport nehmen, wo du siehst, wie viel Watt ein Fahrer treten kann über die Tour de France-Etappe. Du kannst Segelsport nehmen, wo du siehst, welcher Segler hat die beste Route gewählt, um zum Ziel zu kommen. Weil wenn du einmal die Route gewählt hast, kannst du die Route nicht mehr verlassen. Und die Routenwahl basiert wiederum auf Winddaten, die ihm zur Verfügung stehen. Also jeder im Sport arbeitet mit Daten und der Sport generiert Unmengen an Daten. Und auf der anderen Seite gibt es noch nicht so viele Lösungen, die Daten wirklich verarbeiten. Weil bis dato hat jeder Sportverein, jede Sportorganisation, sobald die professionell ist, jeder Verein, Bundesliga-Verein, jedes Formel-1-Team hat selber Lösungen erarbeitet und hat gedacht, okay, das ist mein Alleinstellungsmerkmal. Ich baue das alles bei mir auf und ich teile das mit keinem anderen.
Das ist ja, weil du sagst Fußball, ich habe mal einen Vortrag vom Urs Meier gehört und da hat man Studenten rangesetzt und haben den Schiedsrichter, der hat ja Weltmeisterschaften gepfiffen und war ja ganz hoch angesehen. Und da hat man Studenten hingesetzt und die haben analysiert, wie viele Entscheidungen er in den 90 Minuten traf. Das waren Nicken, das waren Pfeifen, das war also irgendwo, wo man sieht, jetzt hat er eine Entscheidung getroffen. Und das hat man analysiert und da kam über 100, also 200 Entscheidungen irgendwie zusammen. Und er sagte ja, okay, da wo ich gesagt habe, jetzt mache ich nichts, dann habe ich aber auch eine Entscheidung getroffen. Das kommt richtig, noch in den Top. Ja. Das sind allein beim Schiedsrichter sind das hunderte von Entscheidungen in 90 Minuten oder Daten dann in deinem Fall. Und dann logischerweise, wenn ich das dann über die Spieler dann ermittle oder alle über die Videos, das ist natürlich dann gigantisch.
Ja, das bringt mich jetzt zurück zum Namen, Volker, und deiner Frage. Also die Entscheidungen jetzt in dem Fall Urs Meier sind hunderte von Entscheidungen in kurzer Zeit. Und da geht es darum eigentlich, wie kann ich die Entscheidung möglichst schnell treffen? Und in unserem Fall, wie kann ich sie durch Technologie unterstützen? Also Pace ist das englische Wort für Schnelligkeit, Geschwindigkeit und Tech in dem Fall für Technologie. Das ist die Namensbildung. Also wie können wir Sachen schnell auf die Straße bringen? Wie können wir Entscheidungsfindung schnell unterstützen, indem wir Technologie einbinden in den gesamten Prozess?
Und wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell?
Also wir haben angefangen mit 4 Mitarbeitern, 2021. Ende 21 hatte ich schon 20. Das ging relativ schnell. Ende letzten Jahres waren wir bei 50 und haben jetzt allein im Februar 5 Leute eingestellt. Das ohne Personalabteilung. Also ich habe jetzt so ein bisschen muss den schmalen Grat wandern. Eigentlich müsste ich jetzt noch 20 einstellen, aber das muss auch irgendwie sinnhaft geschehen und nachhaltig und nicht nur die Leute irgendwie zusammenfärchen und kann die nicht aussteuern. Also wir sind jetzt schon rasant gewachsen, haben schon eine sehr relevante Größe in dem Ökosystem Sport und Sports Tech. Da gibt es ganz viele kleine Firmen mit 2, 3, 4 Leuten, die können jetzt gut arbeiten, weil es auch KI gibt. Aber wir haben schon so eine Größe und Relevanz erreicht, dass es schwer ist, uns zu verdrängen.
Und diese 50 Leute, die programmieren oder füttern die KI auch mit Informationen? Wie muss ich mir das vorstellen? Das KI ist ja immer noch was ganz Besonderes. Es ist ja nicht nur einfach ein Computerprogramm, da ist ja Vernetzung im Spiel.
Ja, also vielleicht noch ein bisschen historischen Kontext. Wir haben angefangen, erstmal Software zu schreiben. Software, die auf diesen Kommandoständen läuft in der Formel 1 und denen Informationen anzeigt auf Basis der Daten und ihnen sagt, jetzt kommst du zur Box oder wenn du erst nächste Runde kommst, dann ist das die Konsequenz. Ja? Also erstmal klassische Entscheidungsfindungen, haben Applikationen geschrieben, irgendwelche Handy-Apps für Mercedes zum Beispiel, die dann der Vorstand nutzt, damit der Vorstand verfolgen kann, wie das Rennen gerade steht, egal wo der Vorstand sich gerade aufhält. Ja? Also ganz klassische Lösungen und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ich habe das erst an Teams verkauft, weil ich mich da gut auskannte und habe dann festgestellt, boah, es gibt so viele Spieler im Ökosystem Sport, die eigentlich auch ein Problem haben, dass ich mit Daten lösen kann und bin dann zu Sky Deutschland und da bin ich klassisch hin und habe gesagt, hier, wir machen das mit den Teams, wollt ihr nicht das auch haben? Und dann ging die Tür relativ schnell auf und die waren natürlich super heiß drauf und dann waren wir schon im zweiten Jahr, war unsere Lösung bei jedem Formel-1-Rennen im Fernsehen zu sehen und die haben unsere Lösung genutzt, um den Sport besser zu erklären. Und dann kam einer aufs andere, ein Kunde aufs andere und auf den anderen. Und dann kam irgendwann KI. Und jetzt muss man verstehen, KI gab es eigentlich schon Jahrzehnte. Ja, jetzt ist es nur gerade ein Hype, weil es diese Sprachmodelle gibt. Das ist eine spezielle Form von künstlicher Intelligenz. Womit wir aber schon ganz lange gearbeitet haben, ist Machine Learning und Algorithmen entwickeln. Ja? Und Vorhersagemodelle. Also wir haben zum Beispiel Modelle trainiert, die mir gesagt haben, wenn es jetzt regnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Hamilton stoppt, bei 70% und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vettel stoppt, bei 40%, weil der Vettel kann besser im Regen fahren als Hamilton. Also wird er wahrscheinlich noch 2 Runden länger draußen bleiben. Das ist so ganz klassische KI, wo man mathematisch Modelle trainiert. Und das haben wir schon seit jeher gemacht. Deshalb ist es Teil unseres Jobs, diese Algorithmen zu entwickeln und klassische KI zu machen. Und was wir jetzt noch machen, wir binden Sprachmodelle mit ein. Also wir haben ein sehr gut gehendes Produkt. Das ist eine Transkriptionsplattform. Und wir hören zum Beispiel in der Formel 1 den Funk von allen Fahrern mit.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja?
Das wollte ich gerade fragen, ja.
Wir hören den Funk von allen Fahrern mit und von dem Moment, dass Lewis Hamilton oder Max Verstappen im Funk spricht, bis zu dem Zeitpunkt, dass der Ingenieur oder Sky die Transkription auf ihrem Bildschirm haben, vergehen 1 bis 3 Sekunden. Also wir haben da sehr performantes System aufgebaut. Und was wir damit machen, wir hören das mit bei den 24 Stunden von Le Mans. Haben da auch so die TV-Produktion ein bisschen revolutioniert. Die waren jetzt die Ersten, die wirklich den Fahrerfunk auch in der Fernsehproduktion einblenden. Also wenn ihr die 24 Stunden von Le Mans auf Eurosport guckt, dann seht ihr Einblendungen, dann kommen die von uns. Ja? Und das war ausgehend von diesem Produkt. Und jetzt ist es so, wer ChatGPT verwendet, der wird damit gut umgehen können und kriegt auch eine coole Antwort und ist happy mit dem, was er rausbekommt für alle möglichen Fragestellungen im Leben. Wenn ich aber sehr spezifisch Sportterminologie verstehen möchte, dann muss man diese Sprachmodelle noch feintunen, kontextualisieren. Also wir nehmen diese großen Modelle und haben noch einen eigenen Datensatz. Also wir haben jetzt zig Jahre von Funkkommunikation aus der Formel 1 und haben das dann auch manuell bearbeitet und nutzen das, um wieder die großen Modelle weiter zu trainieren und zu füttern. Genau. Das heißt, wenn du unser Modell nimmst und hörst Hamilton zu, wird die Genauigkeit des Modells bei 98% liegen. Wenn du nur ChatGPT verwendest, ist die Genauigkeit bei 60% oder 70%.
Okay. Du hast auch mir mal erzählt, wenn dann der Funk überwacht wird, die sprechen ja nicht Klartext, um Wettbewerbsvorteil zu haben. Also die entwickeln dann eine Geheimsprache, die aber dann durch deine KI relativ schnell enkodiert wird, also dass man weiß, das garantiert, haben sie den jetzt in die Box gerufen oder sowas.
Also unsere Modelle gucken dann, jetzt wissen alle, dass alles mitgehört wird. Also versucht man so ein bisschen clever zu sein und die Modelle dann auch ein bisschen zu verarschen, sage ich jetzt mal, entschuldigt den Ausdruck, und sind dann sehr innovativ und haben dann irgendwelche Geheimsprachen, die sich auch stetig ändern. Jetzt ist das so ein Katz-und-Maus-Spiel, jetzt probierst du halt die KI dahin zu bringen, dass die relativ schnell versteht. dass wenn sie irgendwas Spezielles kommunizieren, irgendein neues Wort, gucken wir auch, was passiert auf der Strecke. Also wir analysieren die Videos, die KI analysiert die Videos und analysiert, wann die über Zeitstempel fahren und Zeitschleifen. Also kann dann sehr gut A und B zusammenbringen und sagen, okay, der hat jetzt Code Red gesagt. Und das letzte Mal, als der Code Red gesagt hat, vor 3 Runden ist das und das passiert. Mhm. Also wir können das dann relativ schnell entziffern und dann auch wieder die Magie rausnehmen.
Das ist so wie bei Jagd auf Roter Oktober, wo sie dann den irren Ivan gefahren sind.
Das muss man natürlich sagen, im globalen Kontext, wir heilen keine Krankheiten und es sind eigentlich nur Autos, die im Kreis fahren. Macht aber sehr viel Spaß, weil du eben dieses kompetitive Element hast und wirklich sehr viele clevere Menschen versuchen, Rennen zu gewinnen oder den sportlichen Wettbewerb zu gewinnen. Und das, was hinten rauskommt, sind oftmals aber auch wieder Innovationen für, wir nennen das Public Sector, also für Gesellschaften. Mhm. Und du hast in den 60er, 70er Jahren, da habe ich vor 2 Wochen den Vortrag in Abu Dhabi drüber gehalten, wie kann man Sport als Plattform nutzen, um Innovationen rauszubringen. Das war früher gang und gäbe, dass das ABS-System oder das Bremssystem aus der Formel 1 kommen und da wirklich Innovationen waren und dann zum Sicherheitsstandard wurden und wir auf einmal viele Menschenleben gerettet haben. Also da kommen wir jetzt wieder hin, weil wir jetzt in der Situation sind, dass wir KI ganz, ganz schnell trainieren und KI wirklich im extremen Umfeld einsetzen. Was wir jetzt schon, die ersten Anfragen, die wir haben, ist Modelle, die wir auf Autos bringen. Also die Modelle, die wir entwickeln, landen auch auf echten Rennfahrzeugen, werden auf der Strecke eingesetzt. Wie können wir die Modelle, die auf Autos bei 300 km/h laufen und da richtige Entscheidungen treffen, auf normale PKWs, autonome PKWs rüberziehen, die vielleicht 30 km/h fahren?
Mhm. Okay. Und da sind ja auch per se zig Sensoren in so einer Karre, sage ich mal salopp, verbaut. Ne? Da kriegst du für jedes Muckserchen, was an der Karre passiert, kriegst du deine Informationen.
Ja. Deshalb, du bist wirklich im Extrembereich. Du hast super viele Daten, also unvorstellbar viele Daten. Wir haben ein Team nur in unserer Firma, das sind 7 Leute. Die setzen sich nur damit auseinander, die ganzen Sensoren innerhalb von einem Rennfahrzeug miteinander zu integrieren.
Okay.
Und Software auf die Autos zu schreiben, die dann die Informationen wieder nutzbar macht.
Also es ist so ein bisschen wie Doping. Doping für die, wenn ich mir so einen Sprinter vorstelle, wenn der eben Eigenblut kriegt oder so, dann läuft er schneller. Und so geht ja immer die Entwicklung so ein bisschen voraus. Mhm. Ja. Bis dann wieder das Reglement kommt und dann das reglementiert und sagt, nee, darfst du nicht mehr.
Das ist das andere Katz-und-Maus-Spiel. Also es gibt immer dann wieder einen regulierenden Body, in dem Fall ist es meistens die FIA oder Rennserie, die erst dann verstehen, wenn jemand das Rennen gewinnt oder öfters gewinnt, dass der was gefunden hat, dann wird dann wieder geguckt und dann musst du aber schon wieder einen Schritt voraus sein und wissen, okay, was kann ich als nächstes aus der Tasche ziehen.
Und das ist, du hast es mal so beschrieben, dass du hast da vielleicht am Stoßdämpfer einen Sensor. Der hat noch, der muckst noch nicht, der sagt, Stoßdämpfer ist okay, aber alle anderen Sensoren im Auto sagen, so wie die Karre sich verhält, vorn rechts der Stoßdämpfer, der kommt jetzt. Mhm. Das ist schon wahnsinnig spannend.
Ja, das kannst du über alle Ebenen ziehen. Also wir machen auch Predictive Maintenance, das heißt, die Modelle kennen sehr viele Geschichten, Historien von Autos und wie viele Kilometer die gefahren sind und was kaputt gegangen ist und können dann auch sagen, bei gewissen Sensorwerten, oh, übrigens, wir sind gerade im 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Wenn du das Rennen zu Ende fahren willst, dann tausch besser das Teil aus beim nächsten Boxenstopp. Weil in der alten Welt ist man dann durchgefahren und dann war das Auto irgendwann kaputt, ist irgendwo eingeschlagen und hat einen Unfall gebaut oder konnte nicht weiterfahren. Ja.
Also es dient weniger dem Dopen, sondern mehr der Sicherheit bzw. der geringeren Anfälligkeit der Fahrzeuge.
Du sprichst alle Aspekte an. Du hast es den Doping-Aspekt, also Performance. Du willst wirklich aus dem, was du hast, immer mehr rauskitzeln und hast dafür Modelle und datengestützte Lösungen. Du willst mehr Sicherheit reinbringen für alle Teilnehmer als auch für dich selbst und für deinen Fahrer. Du willst mehr an die Fans auch bringen. Du willst die irgendwie besser mit reinziehen, kannst dafür Daten nutzen. Also jeder, der sich in dem Sportökosystem tummelt, egal ob Fan, egal ob der Ausrichter, der Fahrer, der Teambesitzer, der am Ende nur gewinnen will und irgendwie Kohle machen will oder einen Sponsor, der möchte, dass das Geld, was er da investiert in den Sticker auf dem Auto, dass das möglichst medial wirksam wird. Also jeder kann irgendwie bedient werden.
Ne? Jetzt stelle ich mir die Frage, dein Schwiegervater hat ja eine recht bekannte Malerfirma hier im Eichsfeld. Wenn der auf Baustelle geht, nachmittags, und dann sieht er schon vom Weiten, wenn da eine Fassade irgendwo zu streichen ist, dann sieht er schon vom Weiten, aha, die Leute haben haben wir es geschafft. Jetzt hast du ja, kommst du mit so einem Metier um die Ecke, so Bits und Bytes, viele Daten, KI. Hatte dein Schwiegervater da nicht Bedenken, ob er da meine Tochter mit ernähren kann, mit diesen brotlosen Künsten?
Genau das Ding. Ich hatte ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem in der Familie. Also wir haben ja, Volker hat es richtig angesprochen, das ist ja, du weißt ja nicht, ob die Nummer funktioniert, da hängt ja auch viel Risiko drin. Du gibst deinen gut bezahlten Job auf, machst dich selbstständig mit irgendwas, was gar nicht sichtbar ist. Mhm. Ja. Und dann gehst du noch den nächsten Schritt und sagst, okay, das Büro in Stuttgart, was wir zur Miete haben, das behalten wir, aber wir gucken jetzt nach einem Standort noch in deine Felde, im Eichsfeld und versuchen da auch ein bisschen zu investieren. Also gehen auch nochmal ein finanzielles Risiko ein. Und dann kommt Schwiegervater da rein und sieht hybride Firma und Work-Life-Balance. Die Leute müssen nicht jeden Tag im Büro sitzen. Kommt da rein. Wir haben aktuell 18 Arbeitsplätze, glaube ich, in Leinefelde. Kommt rein, sieht irgendwie drei Hanseln da sitzen. Und dann fragt er dich, was macht ihr hier eigentlich? Ist ja, wir entwickeln. Und wo ist das? Ist ja, genau. Und wer kauft das? Und wie können die Leute entwickeln? Wieso ist der da zu Hause? Wie kann der zu Hause entwickeln? Der muss doch Rechenschaft ablegen, du musst doch sehen, was der macht. Da meine ich, nee, Rana, das ist schon 21. Jahrhundert und das funktioniert schon ja auf Vertrauensbasis. Mhm. Alle, die hier arbeiten, müssen Bock drauf haben und ansonsten fliegt die ganze Nummer nicht. Also gerade, was du ansprichst, ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem. Der sieht nicht, dass die Wand gestrichen ist und wie viel Quadratmeter da gerade verstrichen worden und dass da Farbe weg ist. Und auch nicht greifbar, ist ja schon ein riesen Investment. Ich habe auch Investoren, die da sehr viel Geld reingesteckt haben am Anfang. Du kommst ja nicht auf Kunden mit einer Idee, du musst ja schon entwickeln, musst das alles vorfinanzieren. Ja. Ne? Und das skaliert jetzt, das ist gut. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, geht damit einher, dass man auch, viele Startups verbrennen Geld, aber da geht schon viel Geld raus, um erstmal an den Punkt zu kommen, dass du 50 Leute hast und relevanter Spieler bist.
Jetzt stellt sich mir auch die Frage, ja, wo kriegst du so Leute her? Da kannst du keinen verwenden, der sagt, okay, Computer, oh, habe ich schon immer gern davor gesessen. So, ich bin ja auch in der IT unterwegs. Mhm. So Leute bewerben sich dann bei mir und wollen dann den Service machen. Das ist bei dir, funktioniert das nicht. Du musst ja selbst Programmierer haben, die dann auch sehr speziell sind, oder? Also von ihren Kenntnissen. Manche Programmierer sind auch so sehr speziell.
Also ich hatte schon die Jungs mit Vorerfahrung in dem Bereich. Ich habe viel abgeworben aus Formel-1-Teams, die da schon 10, 15 Jahre genau diesen Job gemacht haben. Weil jeder neue Entwickler, der aus einer anderen Branche kommt, und wir haben auch Leute, die in Göttingen waren bei Unternehmen, haben einen abgeworben von Spotify auch. Die kommen aus einem gesamt anderen Umfeld und kennen den Kontext Motorsport, Sport gar nicht. Die brauchen mindestens 9 Monate, bis die mal in der Lage sind zu arbeiten. Also wenn ich jemanden anstelle und dem gutes Geld bezahle, weil die Jungs verdienen eigentlich alle gutes Geld, weil die de facto gerade überall anfangen können, dann generiert der keine Leistung in den ersten 6 bis 9 Monaten. Das muss man auch mit reinbeziehen, sofern der nicht aus der Branche schon kommt. Ja. Und gegründet in Stuttgart, Büro in Stuttgart, auf 20 Leute gewachsen. Von 5, 6, 7 Leuten habe ich mich getrennt, weil ich die falschen ausgewählt habe, weil das die passiert. Vom Mindset nicht gepasst haben, kulturell eine andere Einstellung zum Leben hatten und schon diesen 9-to-5-Gedanken ein bisschen verwöhnt waren im Stuttgarter Raum, ne? Und festgestellt, dass die ganzen guten Leute, eigentlich die ich brauche, um das Ding hochzuziehen, hatten schon beim Daimler unterschrieben, beim Bosch oder SAP. Also die ganzen guten Leute im Stuttgarter Raum sind eigentlich weg. Sobald die ihr 2., 3. Praktikum gemacht haben und da einigermaßen überzeugt haben, sind die vom Markt und das sind eigentlich die ich brauche. Und deshalb ins Eichsfeld gegangen, nicht nur aus dem Grund, weil ich den familiären Kontext hier habe, die auch die ganze Last mittragen können, sondern auch, weil wir haben die Uni Erfurt, wir haben Uni Nordhausen, Klaus Dell Zellerfeld, wir haben Kassel und Göttingen, also der Pool an möglichen Bewerbern ist viel größer.
Okay.
Und die Firmen, die es hier gibt, es gibt wenig Tech-Firmen, die so innovativ Startups sind wie wir, ne?
Also können wir ja mal einen kleinen Aufruf machen.
Das könnt ihr gerne machen.
Also, ja, also das ist dein Part. Du kannst, wie wir jetzt gehört haben, super eloquent hier Informationen ins Mikrofon hauchen.
Also wer gerade zuhört und wer Bock hat, wirklich im professionellen Sport zu arbeiten, jetzt sind wir in der Bundesliga, arbeiten mit der UEFA, arbeiten mit Chelsea in England. Also wirklich das Erlebnis zu haben, was ich hatte als Student, wirklich auf einmal in der Formel 1 zu stehen und das zu erleben, was du eigentlich nur im Fernsehen siehst. Und wer dazu noch Bock hat, mit KI zu arbeiten oder einen Entwicklerhintergrund hat, der ist herzlich willkommen auf einen Kaffee.
Genau. Wir leiten auch gern weiter. Wer den Namen, ja, genau. Also post@grimmsbrüder.de kommt es auf jeden Fall an.
Auf jeden Fall.
Und Paystack einfach googeln. Wir schreiben es in die Shownotes.
In die Shownotes. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, wie sieht es denn eigentlich um die Waffengleichheit zum Beispiel bei Formel 1 aus? Da gibt es Mercedes, gibt McLaren, ja, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Mhm. Aber sind die alle so auf einem Level oder wie muss man sich das vorstellen? Oder ist derjenige, der die meiste Kohle da reinpumpt, auch immer der Gewinner, wie bei Bayern?
Ganz oft ist der das meiste Geld hat, auch der Gewinner, weil er eben mehr ausgeben kann und am Ende ist es alles ein Ressourcenspiel. Mhm. Ja? Jetzt kommt KI und jetzt kannst du auch ein lückenhaftes Budget bisschen kompensieren durch KI und Technologie. Das machen wir gerade mit dem Radteam aus Bahrain. Und wenn du im Profisport bist, muss man sich erstmal dran gewöhnen, mit welchen Summen da hantiert wird. Jetzt komme ich da hin und spreche mit denen aus Bahrain und die sagen, oh, wir brauchen KI, unser Budget ist nur 35 Millionen. Aber das Budget von dem Team aus Abu Dhabi, das ist 70 Millionen, das ist doppelt so groß. Mhm. Da sage ich mir, für 35 Millionen werdet ihr doch irgendwie mal einen guten Radfahrer engagieren können, der da die Tour de France fährt. Ist dann eben nicht so. Also meistens ist es schon so, vor allem in diesen Sportarten, die noch wenig digital sind und technisch, wie Radsport. Da gibt es zwar ganz viele Daten, aber die werden noch nicht richtig genutzt. Deshalb sind wir gerade wieder da gut unterwegs. Da gewinnt Geld noch Rennen. Mhm. Im Motorsport ist es so, dass die beste Organisation gewinnt. Und Motorsport ist ein riesiges Puzzle. Also du hast Ingenieure, die das Auto setzen. Du hast ganz viel einsetzen. Du hast ganz viele Ingenieursteams, die dieses Auto entwickeln. Ein Aerodynamikteam, ein Motorteam, ein Team für die Stabis und für den Unterbau des Autos. Also für jeden Bereich des Autos hast du eigene Teams von Hunderten von Leuten. Und die müssen alle miteinander arbeiten, die müssen ausgesteuert werden. Es geht darum, wie ist die ganze Firma gemanagt, hat die eine gute Kultur. Also um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, musst du das Puzzle, dieses super komplexe Puzzle möglichst gut lösen. Und das schaffen die wenigsten. Ferrari schafft es nie, weil die italienische Kultur haben. Da geht es immer, ja, es ist einfach so, wenn ich mit den Jungs da arbeite und... dann ist es immer super emotional und dann wird die Schuld auf den Kollegen geschoben. Mhm. Wenn du zu Red Bull gehst, McLaren oder Mercedes, wirst du feststellen, diese Schuldzuweisung gibt es gar nicht. Ein Misserfolg wird gemeinsam getragen. Also es fängt an mit der Kultur bis hin, wie das ganze Unternehmen ausgesteuert ist. Deshalb ist das, sind Paradebeispiele dafür, wie man ein Unternehmen, aber am Ende auch alles eine Malerbetriebe aufziehen kann, wie Sachen funktionieren können, wie Menschen Hand in Hand arbeiten können. Es hat eine ganz andere Komponente.
Mhm. Und welchen Anteil hat zum Schluss der Fahrer noch?
Am Ende sitzt er noch im Auto.
Karre nicht zerlegen.
Das ist die wackelige Komponente.
Also, okay, ja,
wenn der Fahrer nicht wäre, würde die beste Organisation gewinnen. Jetzt ist es aber so, der beste Fahrer will immer zum besten Team. Und der merkt auch, ob der da ein gutes Gefühl hat oder nicht. Ja? Ist genau wie Fußballspieler. Ich verfolge immer ganz oft auch, wir haben im Eichsfeld auch ganz viele gute Nachwuchskicker und viele, die auch auf NLZs gehen und nach Jena gehen und Erfurt gehen oder auch weiter weggehen. Und du hörst von Erfolgsgeschichten, du hörst aber auch von Geschichten, die nicht funktioniert haben, weil irgendwie dieses familiäre Umfeld gefehlt hat und der Junge sich da nicht wohlgefühlt hat. Und so ist das da auch so. Wenn ein Fahrer sich wohlfühlt, wenn der Fußballer sich wohlfühlt, dann kann der eigentlich performen, kann das abrufen. Mhm. Trotzdem hat auch der mal einen schlechten Tag.
Wir haben ja in der letzten Folge von Caroline Hartmann, ihr kennt euch gut, haben wir im Vorgespräch gehört, haben wir auch gelernt, sie ist halt gern oder sie liebt das Theater, weil man diese Familie, also diese Schauspielerfamilie dann hat und das ist schon eine wichtige Komponente.
Also da auch Reisezirkus, du bist mit den gleichen 50, 75 Leuten 150, 200 Tage im Jahr unterwegs. Mhm. Also ist wie so eine Familie, du musst dich mit denen gut verstehen. Wenn das nicht klappt, dann weißt du schon, dann arbeitet der eine gegen den anderen so ein bisschen, dann werden Informationen nicht geteilt und dann kommst du relativ schnell dahin, dass das ganze Konstrukt nicht performant ist. Ne?
Als du gesagt hast, Ferrari, das hat eigentlich auch noch ganz gut geklappt, als die quasi Sensortechnik aus Deutschland hatten. Das war der Popo vom Michael Schumacher, der dann das gemacht hat, was du jetzt für die Rennstelle machst. Und du sagst, für gewöhnlich ist eine Runde rum, kannst du zu 95% prognostizieren, wer oder wie das Rennen ausgeht.
Also wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wenn Formel-1-Wochenende, für die, die es nicht kennen, du hast ein freies Training am Freitag und hast irgendwann Qualifying und noch ein zweites freies Training. Wir können eigentlich schon nach dem zweiten freien Training entweder Freitag oder Samstag sagen, wie das Rennen ausgeht. Sofern der Fahrer, Volker, nicht irgendwie Bock missbaut und irgendwie schlecht schläft und den Start verpennt. ist es schon relativ klar. Und die Modelle validieren wir da halt nochmal in den ersten zwei Runden. Und dann können wir jedem sagen, also eigentlich sollten wir ins Wettgeschäft eingehen und da Geld drauf wetten, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber das nutzen zum Beispiel Fernsehsender und Kommentatoren von uns. Also wenn der Sky-Kommentator Formel 1 kommentiert oder RTL Formel 1 kommentiert, sehen die auf unseren Tools, wie das Rennen eigentlich ausgeht. Jetzt dürfen die nicht das Ende vom Rennen schon vorwegnehmen, sondern die nutzen das eigentlich, um das ein bisschen auszugestalten. Also ich gebe denen die Wahrheit und die verpacken die Wahrheit dann schön charmant für die Zuschauer, um das wirklich möglichst spannend zu machen.
Und dann sehen die das auf dem Bildschirm und sagen, oh nee, nicht die schon wieder, oder?
Ja, genau. Ich bin ja dann auch auf den Funkgesprächen mit drauf und dann unterhält man sich im Hintergrund mit dem Regisseur, mit dem Produzenten und auch mit den Kommentatoren, wenn gerade mal Werbung ist oder so. Und dann musst du schon dir überlegen, wie könnt ihr das eigentlich charmant verpacken. Ne?
Alexander, ich habe ja deine Handynummer. Könntest du mir noch verraten, wann machen denn so standardmäßig die Wettbüros zu? Hätte man da noch Möglichkeiten? Ich glaube, das ist dann auch mittlerweile vorher durch. Du musst dann vorher wetten, bevor da
irgendwelche... Du kannst inzwischen auch die ganzen Micro-Bets und innerhalb der Sportveranstaltung, also wir gucken uns das gerade an und sind auch mit Wettanbietern im Gespräch, um die wiederum mit Daten zu füttern, damit die noch mehr Wetten generieren können und noch mehr Wettfälle generieren können und so weiter, ja.
Also da hast du schon... Also das fällt mir gerade ein, es gibt eine Firma Neuland AI, also die machen KI, die haben es richtig drauf. Die sind, vor einem Jahr haben sie mir gesagt, die wollen die Nummer 1 im Bereich KI werden. Aber das, was du machst, da kommt so schnell keiner ran.
Also ich bin man nennt es Vertical oder in der Nische Sport bin ich schon federführend. Noch nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen, relevanten, großen Themen global, aber ist wirklich, Sport ist eigentlich eine Nische. Wenn ihr in die Formel 1 geht, da kennt jeder jeden. Jetzt bin ich in der Bundesliga aktiv, da kennt jeder jeden. Und die Arbeitsgruppen, die wir haben, da sitzt auf einmal der Performance-Chef von Bayern zusammen mit dem vom VfB Stuttgart, zusammen mit dem vom Augsburg und Hannover 96. Und es ist eine super kleine Welt. Also deshalb ist Sport ist schon eine Nische. Auch wenn du zu den Olympischen Spielen fährst, wirst du feststellen, irgendwie kennt jeder jeden und ist eine super kleine Welt.
Ja. Also ich hatte mal die Idee, alle Lottozahlen bei 6 aus 49 mir mal von Beginn dieser Lotterie ausgeben zu lassen, um dann zu gucken, ob es irgendwelche Peaks gibt, dass irgendwelche Zahlen mal besonders oft gelost werden. Aber niemand, also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, hat mir sagen können, wie die Lottozahlen in der Vergangenheit waren. Also das konnte man vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre zurückverfolgen. Das reicht ja statistisch nicht. Ne? Man muss schon ein bisschen mehr Datensatz haben. Ne? Aber das gibt's nicht. Ja? Also kannst dich mal schlau machen und dann reden wir mal miteinander.
Aber du unterstellst ja jetzt, dass das nicht zufällig passiert, was da passiert, oder?
Das ist schon zufällig, aber es gibt ja meistens dann auch durch die Losmethode oder sowas dann vielleicht irgendeine Zahl, die 15 war zum Beispiel sehr oft dabei. Okay. Ne? Aber als ich sie getippt hatte, war sie nicht
auf
dabei.
Einmal nicht dabei.
Dumm.
Volker fragt deshalb, er geht in ein paar Jahren in Rente und dann da braucht er was zum Aufstocken.
Man muss ja für seine Altersvorsorge
ein bisschen vorsorgen. Ja.
Ja, wenn ich jetzt höre, Tausende von Daten, Millionen von Datenreihen, die dann irgendwie zusammenkommen, das hast du in einem Rechenzentrum oder hast du da irgendwo so einen in Leinefelde Laptop auf dem Tisch, da ist alles drauf und das funktioniert dann schon?
Nee, wir haben die ganze Rechenkapazität, die ganzen Daten haben wir ausgelagert an Amazon in dem Fall. Also wir suchen uns dann einen Anbieter, wir machen in anderen Projekten auch mit Google und manchmal gibt es auch Partnerschaften, die wir dann bedienen müssen zwischen irgendwelchen Sportveranstaltungen und so Technologiepartnern. Aber das findet alles in der Cloud statt, ja, weil es geht um persönliche Daten. Wir haben in Deutschland auch dankenswerterweise Datenschutz. Manches ist zwar überreguliert, aber vieles ist dankenswerterweise reguliert. Wir arbeiten mit großen Organisationen zusammen, die uns dann wiederum abtesten, ob wir auch Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten. Und ich kann jetzt in Leinefelde kein Datenzentrum aufbauen, was zutrittsgeschützt ist, was redundant ist, wo ich dann auch nochmal einen Ausfallschutz, was den Strom anbelangt, habe. Und ja, deshalb ist das alles in der Cloud.
Obwohl ja heutzutage überall Rechenzentren geplant sind. Also Heiligenstadt würde ich auch sagen, wäre ein guter Standort.
Schön. Schlechter, wäre sehr zentral zumindest. Ja, ne?
Das geht immer auch ein bisschen nach Internetknoten, nicht nach Autobahnanbindung.
Datenautobahn.
Aber dein Unternehmen kann man, ja, also man kann euch ja fast besuchen, weil ihr habt ja im Gebäude, ist ja auch der Coworking Space Leinefelde.
Genau.
Da, wenn man dorthin geht, dann kommt man an euch quasi nicht vorbei.
der Ansatz war da auch so ein bisschen, wir haben uns da so zusammengetan, haben gesagt, wie können wir so ein bisschen das Thema Entwicklung, auch Entwickler, technologieaffine Leute ein bisschen ansprechen und haben gedacht, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, jetzt unsere Technologiefirma zu haben, Sports-Tech-Firma und daneben ein Coworking, wo potenziell Leute, die in dem Umfeld unterwegs sind, die entweder angestellt sind und von zu Hause aus arbeiten, also wirst dich wundern, wer was für Anstellungsverhältnisse es gibt, auch im Eichsfeld, Leute, die bei Google arbeiten, die bei Facebook arbeiten und so weiter, die dann vielleicht da auch mal einen Platz finden und man kommt in den Austausch. Oder Leute, was wir ganz oft haben und sehen, dass in den Ferienzeiten dann Eichsfelder aus Bayern kommen oder aus Baden-Württemberg. Die Kinder bleiben dann bei den Großeltern hier im Eichsfeld und die Eltern gehen dann arbeiten im Coworking. Und du kommst in den Austausch und das ist eigentlich sehr befruchtend, eigentlich ganz cool.
Ja, das ist, da kann sich was ergeben für beide Seiten.
Richtig.
Ja, das ist schon spannend, ja cool.
Also steht ein Wegzug aus dem Eichsfeld erstmal nicht zur Debatte.
Nee, steht nicht zur Debatte. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, wir sind mit vielen Investoren unterwegs und eigentlich da auf der ganz großen Bühne. Also ich spreche mit großen Investmentgesellschaften in San Francisco, New York, London und so weiter. Da geht es darum, wie groß kann das eigentlich werden und wie groß möchte man das? Das wird, das sind viele Fragestellungen und manches möchte man auch gar nicht, weil du bist dann eigentlich nur noch eine Nummer im System von der Firma, die Milliarden managt quasi. Da kommt auch oft die Fragestellung, oh, in Deutschland, und wo seid ihr da eigentlich in Deutschland? Und dann sagst du halt, ja, Mitte.
Genau.
Es gibt ja, hier gibt es einen Ort, da steht das Schild, hier ist die Mitte von Deutschland, so könnt ihr euch das vorstellen, ne?
Und was sagt so der allgemeine Leinefelder dazu, wenn der Scheich aus Dubai bei dir einreitet?
Also wir haben schon ab und zu, also ich hatte jetzt schon Kunden aus North Carolina, aus Charlotte, Millionenstadt, die finden das sehr cool, auch sehr authentisch. Das entschleunigt auch so ein bisschen.
Du musst keine Lederhose anziehen, damit du die Klischees erfüllst.
Nee, gar nicht. Bisschen problematisch ist es ab und zu, je nachdem, wen du da hast, dann auch eine Unterkunft zu finden. Ne? Meistens haben wir die dann in Göttingen, gehen auch in Göttingen mit denen essen. Oder, ich will keine Werbung machen, aber zum Motz oder so geht man da, oder Norddeutscher Bund. Ne? Aber du hast jetzt keine Fülle an 10, 15 Optionen hier im Eichsfeld. Ne? Das ist dann schon sehr selektiv. Es gab immer mal die Überlegung, macht es Sinn? Und man wird dann auch angesprochen von so potenziellen Investoren. Wollt ihr das nicht nach Amerika ziehen oder wollt ihr das nicht nach Dubai ziehen? Weil da ist es ja alles viel einfacher und so weiter. Aber jetzt sind wir eigentlich so gut gewachsen und es hat uns nicht dran gehindert zu wachsen, dass wir da sehr selbstbewusst sind, auch mal so einen eigenen Weg zu gehen und zu sagen, okay, Startup im ländlichen Raum ist nicht Berlin, ist nicht München. Viele gute Leute, die wir kriegen, stellen wir eh an und die kommen auch, wenn wir in München wären, würden die nicht ins Büro kommen. Ja, wir haben jetzt jemanden, der hat 15 Jahre in London gearbeitet, in der Finanzindustrie als Teamleiter für Softwareentwicklung. Der wohnt in London. Den frage ich jetzt nicht, irgendwie nach Göttingen zu ziehen, um dann täglich ins Büro nach Leinefelde zu pendeln. Und wenn ich ein Büro abseits von London hätte, würde der wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Deshalb macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Wir sind zu Corona-Zeiten gegründet, eh so aufgestellt, dass jeder mit jedem arbeiten kann, remote. Haben auch Angestellte in Japan, haben Angestellte in Australien. Das sind so Konzepte, die wir entwickelt haben, dann mit Partnerfirmen, die dann auch sicherstellen, dass da Steuern gezahlt werden und Sozialversicherungsbeiträge und alles, was so drin hängt. Deshalb sind wir eh gut aufgestellt und das passt eigentlich auch hier. Und die Leute, die ich hier habe, auf die kann ich mich verlassen. Ich habe so eine gute Gruppe an sehr vertrauenswürdigen Personen, auch Freunden, die inzwischen mit mir arbeiten. Ja, das in meinen Augen sind es keine Angestellte, sondern eigentlich Weggefährten. Wir arbeiten alle auf ein gleiches Ziel hin, nämlich wirklich super erfolgreich zu werden im Sport. Das will ich eigentlich nicht aufgeben.
Du hast ja, oder in der Zeitung war ja zu entnehmen, du hast ja auch nicht nur die Investoren, die von sonst woher kommen, sondern halt auch deinen Umsatz, den generierst du zu über 60% auch im Ausland.
Ja.
Wie ist das, ich weiß es von Leuten, die ja Produkte herstellen und dann mit Zoll und Zollpapiere und allem drum und dran, das ist schon sehr viel Bürokratie, jetzt hast du quasi eine Dienstleistung. Ist das einfacher oder?
Es ist grundsätzlich erstmal einfacher, du musst nichts verschiffen. Es ist alles ein digitales Produkt, das kann irgendwo runtergeladen werden, aber dann kommst du schon in die ganzen Fragestellungen, wer ist wo steuerpflichtig, umsatzsteuerpflichtig. Das Finanzamt meldet sich auch sehr oft und will irgendwas prüfen, weil wir, glaube ich, komplett aus der Art springen und aus dem normalen Muster rausfallen. Ne? Und wir machen viel in Japan, super viel in Amerika, exportieren, haben Freelancer, die aus Mexiko für uns arbeiten oder aus Japan, die dann Rechnungen schreiben, die wir da wiederum bezahlen. Also ganz wilde Konstrukte, die funktionieren und rechtlich auch stichfest sind. Trotzdem ist das gar nicht so einfach.
Ja.
Ne?
Finanzamt, da sprichst du was an. Wir haben wirklich hier im Eichsfeld oder hier in der Region Standortnachteil durch das Finanzamt, weil es so ist, wie es ist. Mhm. Also es gibt wirklich Firmen, die sagen, okay, ich mache hier nur eine Filiale hin, aber ich will nichts mit diesem Finanzamt Mühlhausen zu tun haben. Grüße nach Mühlhausen an der Stelle und wir wollen euch einfach nur motivieren. Das Konzept, vielleicht hilft euch ja auch KI. Also das ist wirklich ein Problem. Und wenn dann so ein Exot um die Ecke kommt und die dann fordert, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Na, ich kann mir das vorstellen, wenn jemand aus Mexiko eine Rechnung schreibt, da sagt das Finanzamt in Mühlhausen, hast du eine Macke, das glaubt doch kein Mensch, dass das eine echte Rechnung ist.
Ich habe auch Angestellte, die sagen, okay, ich ziehe jetzt, hatte einen Angestellten, der ist von Deutschland gezogen nach Dubai. Aus den ein oder anderen Gründen, der hat jetzt eine freiberufliche Anstellung mit uns, verdient das gleiche Geld. Das sind halt so Konstrukte, die ergeben sich, die sind halt auch sehr exotisch. Mhm. Aber dann auch nochmal, um auf das Thema Wegzug und Standortnachteil zu kommen. Grundsätzlich ist es für mich als Technologiefirma im internationalen Kontext, ich konkurriere gegen Firmen aus San Francisco, Los Angeles, London und Tokio, ist es schon schwierig, mit den bürokratischen Hürden hier zu arbeiten. Also ich vergleiche das immer so, die fangen einfach an zu arbeiten, die scheren sich eigentlich um nichts. Mhm. Und hier, bevor erstmal was gemacht wird, wird erstmal reguliert. Also man wird erstmal, muss man 1000 Auflagen erfüllen und jeder macht sich darum Gedanken, was müsste man eigentlich regulieren? Es sind neue Themen, KI ist ein neues Thema. Wie können wir das eigentlich sicher machen? Also vieles ist richtig und wichtig und finde ich auch gut, wie es hier umgesetzt wird. Nur es hemmt schon. Also es nimmt dir Geschwindigkeit und andere sind schon 2 Monate voraus, da fängst du erst an und darfst arbeiten.
Ne? Ja, so Mittelweg ja, wäre richtig. Vielleicht nicht verkehrt.
Und wenn du jetzt sagen würdest, deine zukünftigen Pläne, wo soll es hingehen mit dir persönlich und mit Paystack?
Also wir sind jetzt Marktführer im Motorsport, deshalb auch der Titel Hidden Champion des Landes Thüringen und expandieren jetzt in den breiten Sport. Also Zielstellung ist es schon, die größte KI- und Technologiefirma im professionellen Sport zu werden. Und das war erstmal eine Hypothese, von der wir gearbeitet haben und haben gesagt, das kann funktionieren. Wenn es im Motorsport klappt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch außerhalb vom Motorsport klappt. Mhm. Und haben erst Ende letzten Jahres angefangen, so ein bisschen dran zu arbeiten an anderen Sportarten. Fußball habe ich eigentlich ausgeschlossen, weil ich dachte, Fußball, da sind so viele Firmen, ganz viel mit Daten und kommst eigentlich rein mit der Visitenkarte Formel 1 und auf einmal gehen die ganzen Türen auf. Und jetzt arbeiten wir mit der DFL und statten ab nächstem Jahr alle Bundesliga-Teams aus, der ersten und zweiten Bundesliga. Mhm. War vor 2 Wochen in Chelsea und wurde da fast mit einem roten Teppich empfangen und wurde durch alles geführt und sie wollen mit uns arbeiten. Haben ein Projekt mit der UEFA und die gemeinsame App, die wir mit der UEFA entwickeln, wird beim Champions-League-Finale dieses Jahr in Budapest vorgestellt. Und stellen auf einmal fest, okay, eigentlich ist der Schritt gar nicht so schwierig, wie wir gedacht haben. Und letzte Woche war ich noch in Dubai, weil da gerade die größte Radtour der aktuellen Jahreszeit stattgefunden hat. Jetzt kannst du gerade nicht in Frankreich oder in Spanien fahren oder Italien. Und alle Tour de France-Teams haben sich da versammelt, um die UAE-Tour zu fahren. Und arbeite da mit dem bahrainischen Radteam zusammen. Und auf einmal gehen überall die Türen auf und das gibt mir eigentlich Selbstbewusstsein und genug Konfidenz, sagen wir, bei uns, zu sagen, wir können es eigentlich schaffen, diese größte KI- und Technologiefirma im Sport zu werden. Es ist natürlich, jeder will das. Es ist ein super heißes Pflaster, es ist heiß begehrt. Auf die Plattform Sport fließt super viel Geld. Wenn ihr allein die Formel 1 schaut, wie viel Geld da generiert wird, wie da mit Geld um sich geworfen wird, ist eigentlich schon abartig. Und überall, wo viel Geld ist, denkt jeder, er kann da Geld verdienen und auch mit Firmen Geld verdienen. Deshalb poppen da gerade überall Firmen auf und versuchen, diese Möglichkeit und Opportunity zu schnappen. Jetzt müssen wir halt ein bisschen schneller sein.
Ja, lieber Alexander, bevor wir zu unserem Abschlussfragenkatalog kommen, muss ich mal so resümieren. Du bist also das beste Beispiel dafür, warum wir diesen Podcast machen. Mit Menschen zu reden, die ja Otto Normalverbraucher gar nicht so auf dem Schirm hat, aber hier im Eichsfeld wirksam sind oder hier auch geboren wurden. Das ist ja wirklich einzigartig. Du hast hier Namen aufgerufen, da gehen mir Nackenhaare hoch. Ja, Hammer.
Also,
Hammer.
Du hast ja erklärt, ne, wo wir uns befinden, am Mittelpunkt Deutschlands. So mache ich es immer, wenn ich irgendwo bin, auf diesem Planeten und man fragt mich, wo ich herkomme und dann, Eichsfeld kenne ich nicht. Und dann habe ich immer auf den Molli gehauen Bei uns wurde die Kaffeemaschine erfunden. Mhm. Der Erforscher des Neandertalers kam aus dem Eichsfeld. Und seit
Kino.
Wir uns
Kino
seit
ist auch relevant.
Auch,
Kino,
ja. Und seit wir uns kennen, sage ich auch immer, und einer der größten Player in der KI kommt auch aus dem Eichsfeld. Und ich denke mal, unsere Hörer werden bestätigen können, dass das nicht von ungefähr.
Die werden alle erstaunt sein. Das glaube ich fest.
Und du hast erzählt, wo du schon Vorträge gehalten hast. Du hast vorhin erzählt, im Vorgespräch, dass du auch bald am Times Square in New York, also dass man dich so gut verstanden hat, ohne Fachtermini und Fachchinesisch, Hut ab. Ich glaube, es gibt Wochen, da sprichst du nur Deutsch mit deiner Familie.
Nur zu Hause, ja, genau. Also mein Alltag ist eigentlich englisch geprägt. Firmensprache ist Englisch, auch mit deutschen Mitarbeitern zum Teil spreche ich viel Englisch, haben immer Engländer dabei und nicht Deutsch-Muttersprachler. Ja, deshalb danke.
Gerne. Und jetzt haben wir auch wieder so eine Tradition.
Das ist die zweite Tradition.
Die erste habe ich schon kennengelernt, hat geschmeckt. Ja.
Die erste war zu Beginn ein Likörchen. Und wir haben sehr viel KI, es war sehr technisch, sehr digital und Englisch sprichst du und da haben wir gleich den Bogen zu unserem Präsent. Bei uns bekommt jeder was Analoges, nämlich eine Schaltplatte, sofern er hier den Weg findet in unsere Keminate. Und wir haben eine besondere, deswegen haben wir da so ein bisschen gemischt. Du bewegst dich in der neuen Welt, quasi für viele Eichsfelder noch völlig unbekannt mit deiner KI-Thematik. Und deswegen, du liest mal bitte die. Ich bin nicht so gut im Englischen. Und deswegen ja, Titel dieser schönen Schallplatte präsentiert
also
dir Folger.
Es gibt wirklich einen wunderbaren Komponisten, das ist der Dvorak. Und der hat eine Symphonie aus der neuen Welt geschrieben. Mhm. New World Symphony. Und das wollen wir dir gern zukommen lassen. Hast du einen Plattenspieler?
Ich habe sogar einen Plattenspieler, den habe ich seit 10 Jahren nicht angefasst. Aber jetzt wäre es mal wieder Zeit.
Da wird's ja mal Zeit. Eine wunderbare Musik, einer meiner Lieblingssymphonien, das muss ich zugeben.
Super, danke ich euch. Das bringt mich eigentlich zu noch einem Punkt, zu meiner Kindheit. Ich habe gesagt, Fußball hat alles eigentlich das meiste eingenommen und ich hatte auch noch eine Band.
Okay, cool.
Also meine ganze Jugend habe ich wir haben das Punkband genannt, in Jugendzentren und überall gespielt. Alles, was hier Beten und Fehden in Birkung. Alles, was hier so angelegen hat. Und es gab auch mal den Milchhof in deine Felder, ja. War sehr ominös. Da haben wir so, in der Klientel haben wir auch gespielt, also ganz wilde Zeiten auch hier gehabt. Die Band nannte sich Shrinks und manche aus der Vergangenheit nennen mich einfach nur Shrinks. Deshalb, ich bin sehr musikaffin, höre jetzt viel Jazz und Country Music. Aber das werde ich mir auch sehr genüsslich geben.
Viel Spaß damit. So, jetzt kommen mit unseren Schlussfragenkatalog. Lieber Alexander, welches Buch ist momentan dein Lieblingsbuch?
Lieblingsbuch ist Big Five for Life. Da geht es so ein bisschen um den Sinn des Lebens und glücklich zu werden mit dem, was man macht und wie man eigentlich zum Ziel kommt. Und das schenke ich auch gerne Mitarbeitern, die sich so ein bisschen verzetteln in ihrem Leben und alles machen wollen und manche Sachen nicht richtig machen und allen gerecht werden wollen. Deshalb Big Five for Life kann ich sehr empfehlen.
Ist in Englisch oder?
Es gibt es auch in
Deutsch.
Fassung.
Also mein Sohn wird es sofort kaufen. Der ist da total affin für sowas, ja.
Dann Musik, sagtest du schon, hast du selber gemacht. Grundsätzlich Klassik oder modern?
Jazz, am liebsten Jazz. Wirklich? Gerade Jazz oder Country Music?
Okay. Das ist jetzt nicht nur eine Phase. Ich dachte, das wäre eine Phase, deswegen habe ich die Frage nochmal gestellt. Okay.
Und so ein Lieblingsmusiker vielleicht?
Gregory Porter.
Oh ja, das ist
oder Michael Kiwanuka. Oh, ich sehr gerne. Auch ein bisschen Soul.
Gregory Porter.
Ja. Habe ich auch schon live gesehen, habe auch eine Unterschrift geholt auf eine CD und alles. Jo.
Eine Frage, die hier nicht auf unserem Zettel steht, aber die wir schon verschiedenen Leuten gestellt haben. Bist du eher der Typ Arschbombe oder mehr der Typ Körper? Elegant. Oder lieber Arschbombe?
Oh, kommt drauf an. Also eigentlich ganz gerne Arschbombe, um einfach was zu machen, ne? Einfach mal vorangehen, aber manchmal auch halt so sehr elegant. Je nach Event, sage ich mal, je nachdem, wo man sich bewegt, ne?
Mhm. Ja. Du bist ja noch recht jung, aber trotzdem stellen wir die Frage, was würdest du aus heutiger Sicht anders machen in deinem Leben?
Eigentlich gar nichts. Also eigentlich bin ich an dem Punkt, wo ich sage, alles, was so passiert ist, ist aus einem Grund passiert und hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also hege kein Gräuel, was irgendwas mein Leben geht nie ohne Konflikte und ohne, dass man einen Preis bezahlt, aber es hat alles seinen Grund. Ne?
Genau.
Bin ich ganz happy, wo ich bin.
Ja klar, wenn es läuft, läuft. Das kann man so sagen. Ja, Alexander, ganz zum Schluss. Hätten wir gern noch von dir eine Lebensweisheit, einen Lieblingswitz oder ein Gedicht? Jetzt kannst du dir eins aussuchen.
Oder kannst auch zu jedem.
Kannst auch zu jedem was sagen, natürlich.
Ah, ich bin nicht der witzigste Typ. Also nur in situativ sehr witzig.
Es war sehr unterhaltsam mit dir, die letzte Stunde.
Deshalb eigentlich die Lebensweisheit, die mich auch wieder zu dem Punkt bringt, dass ich eigentlich nichts bereue, ist, dass man wirklich Entscheidungen treffen muss und dazu stehen muss. Ja, und alles, was man macht im Leben, hat einen Preis, hat gute Seiten und schlechte Zeiten. Und man muss sich eigentlich bewusst sein, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und nur schöne, sondern es gibt auch schlechte Seiten dazu, die muss man akzeptieren.
Sehr schön. Alexander, es war uns eine innere Datenanalyse am heutigen Nachmittag. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass unsere Hörer jetzt noch mehr zu schätzen wissen, wo sie leben, wenn es so tolle Menschen wie dich gibt, die weltweit Räder drehen. Und wir verabschieden uns mit unserem Abspann und
Der Aufruf,
wer Informationen hat zu potenziellen Podcast-Gästen oder beim lieben Alexander anfangen will, der meldet sich bei post@grimsbrüder.de.
Und tschüss.
Bis nur wäre so fast.
Tipptopp. Das hat echt Spaß gemacht.
Uns auch.
Uns auch.